Radio 3. Das Gespräch.
Ich muss doch immer daran denken, was meinen Eltern und meinem Bruder passiert ist. Es wäre doch schlecht, wenn ich nicht die Kraft aufbringen würde, um etwas zu tun im Andenken an sie. Ich bin doch hier, ich hab's überlebt. Was immer es ist, die Kraft muss ich finden, um das zu tun, um meine Mission zu erfüllen.
Das sagte die geschätzte und vielfach ausgezeichnete Zeitzeugin Margot Friedländer. Als einzige ihrer jüdischen Familie hatte sie den Holocaust überlebt und war nach dem Krieg im Jahr 1946 ausgewandert in die USA. Aber über 60 Jahre später, mit 88 Jahren, kehrte Margot Friedländer aus New York in ihre Heimatstadt Berlin zurück. Sie wollte hier leben und sich als Zeitzeugin engagieren. Seid Menschen, das war ihre Botschaft. Kurz nach ihrem Umzug nach Berlin hat Magdalena Kemper im Juli 2010 mit ihr gesprochen. Über Trauer, Mut und den unbedingten Wunsch, leben zu wollen. Anlässlich des ersten Todestages von Margot Friedländer am 9. Mai wiederholen wir dieses Gespräch.
Frau Friedländer, war Ihnen das eigentlich wichtig, Deutsche mit deutschem Pass in Deutschland zu sein?
Es war mir nicht wichtig. Trotzdem habe ich es getan, da es ja zu mir gehört. Ich bin Deutsche gewesen, man hat es mir weggenommen und ich fand, wenn ich hier lebe, sollte ich, was mir gehört, zurückbekommen.
Viele werden Sie immer wieder fragen, warum sind Sie nach so langer Zeit aus Amerika wieder nach Deutschland zurückgekommen? Heimweh, war das ein Motiv?
Nein, es ist kein Heimweh. Es hat eigentlich mehrere Gründe. Erstens habe ich hier sehr liebe Menschen, Freunde gefunden, die ich sehr, sehr schätze, die wunderbar zu mir sind. Ich war in Amerika sehr alleine, da ich keine Kinder habe und mein Mann schon vor über 12 Jahren verstorben ist, ist es sehr schön für mich, Menschen hier zu haben. Aber was mich hier bewegt hat, hierher zu kommen, ist mein Buch jungen Menschen vorzulesen, meine Erfahrung, meine Gefühle. Ich habe eine Mission. Ich finde, da ich das machen kann, soll ich es tun.
Ihr Mann ist vor 12 Jahren gestorben. Er wollte auf keinen Fall nach Deutschland zurückkommen. Wären Sie lieber schon früher gekommen?
Ich konnte seine Gründe verstehen, da wir dasselbe durchgemacht haben und er seine Mutter tragisch auch in Auschwitz verloren hat. Und da habe ich auch nicht zugeredet. Warum sollte ich? Er wollte es nicht und das war sein Entschluss.
Es gibt viele, die sagen, nach dem, was die Deutschen uns angetan haben, kehre ich nicht in dieses Land zurück. Ihr Werdegang, Ihr Leben ist ein bisschen komplizierter, so nennen Sie das, weil die Deutschen Ihnen viel Schlimmes zugemutet und viel Schlimmes bereitet haben. Aber es waren eben auch Deutsche, die Ihnen das Leben gerettet haben. Insofern ist es ein bisschen anders vielleicht als zum Beispiel bei Ihrem Mann.
Wahrscheinlich, das ist schon ein sehr großer Punkt in meinen Bewegungen und Entschlüssen, denn ich habe ja gute Deutsche kennengelernt.
Sie wohnen jetzt in einer sehr schönen Seniorenresidenz in Berlin. Manche Ihrer Mitbewohner und Mitbewohnerinnen haben vielleicht damals Heil Hitler geschrien, Nachbarn denunziert, waren üble Antisemiten, man weiß es nicht. Denken Sie manchmal daran?
Unbedingt, unbedingt. Ich muss mich nicht mit ihnen befreunden, ich muss nicht unbedingt mit ihnen debattieren. Es gibt genügend andere, die mir gewogen sind, die mich verstehen, die mich anhören. Ich weiß ja, dass es eben so war. Aber ich bin ja nicht wegen dieser Menschen hergekommen. Ich bin wegen der Jugend hier, wo ich die Hoffnung habe, dass die uns helfen werden, dass sowas nicht wieder geschieht. Die Jugend wird heiraten, werden ihr Kinder bekommen. Das muss weitergegeben werden. Von den alten Leuten kann ich nicht sehr viel erwarten.
Haben Sie Kontakte zu den alten Leuten?
Wenig. Zu einigen, aber wenig Kontakt. Ich bin im Moment ja noch sehr, sehr beschäftigt. Und ich muss sagen, dass ich auch Älteren, die ganz bestimmt damals gejubelt haben, zeigen will, wer ich bin. Und da ich hier lebe, muss ich das irgendwie verkraften.
Es gibt einen Dokumentarfilm von Thomas Halaczynski, der gedreht wurde, als Sie das erste Mal hier nach Berlin kamen. Und da sieht man Sie in New York mit Ihrer Cousine. Und es geht genau um diese Debatte, kehrt man zurück oder nicht? Und das Verblüffende in diesem Film ist, dass Sie beide heftig debattieren, und zwar in Englisch. Ist es häufiger so, dass die Emigranten miteinander Englisch sprechen, weil diese Muttersprache vergiftet ist?
Es ist sehr, sehr oft, besonders wenn sie Kinder haben. Zu der Zeit, als wir rüberkamen, gleich ein Jahr nach der Befreiung,
1946,
wollten die Emigranten, die zu der Zeit sind oft Kinder geboren worden, nicht den Kindern die deutsche Sprache beibringen. Und somit haben auch die Eltern oft das Deutsche verlernt, indem sie weiter Deutsch können, aber nicht sich ausdrücken können.
Sie haben Ihre Lebenserinnerungen angefangen aufzuschreiben, als Ihr Mann gestorben war. Warum erst dann?
Ich brauchte nicht darüber zu schreiben, denn ich hatte meinen Mann. Wir haben uns verstanden. Wir wussten beide, was wir erlebt haben. Ich konnte mich an jemanden halten, er gab mir Halt, da war das nicht nötig. Ich wollte eigentlich auch nachher nicht schreiben, man hat mir aber sehr zugeredet. Und da ich in diesen Kursus gehört habe, write your memoirs, schreib deine Memoiren, dann habe ich gehört, 2-3 Stunden, und was die Damen geschrieben haben. Und als ich eines Abends nicht einschlafen konnte, mir so alles durch den Kopf gegangen ist und ich mir gesagt habe, sie haben sehr schöne Sachen geschrieben, aber es ist im gewissen Sinne alltäglich, es ist etwas banal. Du hast wirklich mehr zu sagen. Vielleicht solltest du. Und ich habe mir Papier und Bleistift ins Bett genommen und habe meine erste Story, The Day I Went Into Hiding, den Tag, an dem ich untertauche, geschrieben.
Und Sie haben Englisch geschrieben?
Ja. Ich musste, denn der Kursus, es war in Amerika, klar. Gott, vielleicht hat eine oder die andere etwas Deutsch gekonnt, aber natürlich musste ich das in Englisch schreiben.
Ihr Buch beginnt ja mit der Kindheit. Es ist die Geschichte einer großen jüdischen Familie aus Kaufleuten aus Ungarn und Oberschlesien. Da sind ganz viele Tanten und Großmütter und Cousinen und Cousins. Und es ist eigentlich, sie machen also die Ausbildung zu einer Modezeichnerin. Ihre Mutter hat einen Knopfladen. Es sind die üblichen privaten Dramen, Liebeskummer und was es da so gibt. Wann haben eigentlich Ihre Eltern gemerkt, wie lebensbedrohlich die Situation ist, in der Sie lebten?
Eigentlich nicht so, dass es mich bedrückt hat. Schon 33. Da ist was, was nicht gut ist. Aber wenn man 12 Jahre alt ist oder 13, hat man keinen Blick für Politik. Meine Eltern waren total unpolitisch, gehörten nichts an. Mein Vater war sehr deutsch. Er war im Ersten Weltkrieg hoch ausgezeichnet worden. Er hat einen Bruder im Ersten Weltkrieg verloren. Alles für Deutschland. Die ganze Familie war recht deutsch fühlend, muss ich sagen. Ein Weihnachtsbaum war gar kein Problem. Man hat auch die hohen jüdischen Feiertage gehalten und meine Großeltern waren recht religiös, aber modern. So haben wir gelebt und so war es.
Ihr Vater hat ja deshalb auch lange Jahre Deutschland nicht verlassen wollen, obwohl es schon gefährlich wurde. Und dann ist er gegangen. Er hat seine eigene Familie verlassen und ihre Mutter versuchte sehr energisch und sehr resolut, aber auch sehr spät, ihre Kinder und sich mit allen Mitteln aus Deutschland rauszubekommen. Ihre Mutter hat versucht, in die USA zu kommen. Ihre Mutter hat versucht, nach Brasilien zu kommen. Sie hat versucht, nach Shanghai zu kommen. Es hat alles nicht geklappt. Und zuletzt hofft sie auf einen sicheren Ort in Schlesien. Es ist alles vorbereitet. Es ist der 20. Januar 1943. Sie gehen in die Wohnung, um dort ihre Mutter und ihren Bruder zu treffen. Und stattdessen treffen sie im Treppenhaus auf einen fremden Mann. Und bevor Sie mir das erzählen, würde ich vorschlagen, Sie lesen es mir aus Ihrem Buch vor.
Doch dann sehe ich ihn. Er steht in der zweiten Etage, direkt vor unserer Wohnung, lehnt mit dem Rücken an unsere Tür. Ich schaue ihn nicht an, starre auf einen unsichtbaren Punkt in der Luft. Am liebsten würde ich wieder heruntergehen, doch zum Umkehren ist es zu spät. Mir bleibt keine Wahl. Meine Schritte hallen durchs Treppenhaus im selben Rhythmus wie bisher. Nicht schneller, nicht langsamer. Noch immer halte ich die Handtasche gegen meine Brust. Dann muss ich an ihm vorbei. Ich bin ihm so nah, dass er mich berühren könnte, aber ich schaue ihn nicht an. Ich verwende alle meine Kraft darauf, teilnahmslos zu wirken. Was will dieser Mann? Warum steht er vor unserer Tür? Auf wen wartet er? Sein Gesicht ist nichts als ein heller Fleck über einem dunklen Mantel, der nur kurz durch mein Blickfeld wischt. Der Mann rührt sich nicht. In der dritten Etage bleibe ich stehen. Ich muss mich schnell entscheiden. Kurz entschlossen klingel ich an der Tür. Die Nachbarinnen, die hier wohnen, kenne ich kaum, obwohl ihre Wohnung direkt über unserer liegt. Es sind Nichtjuden. Ich habe noch kein Wort mit ihnen gewechselt. Jetzt bete ich, dass sie zu Hause sind. Tatsächlich höre ich Schritte, die sich der Türe nähern. Kurze, energische Schritte. Absätze klappern über den Dielenboden. Es sind die Schritte einer Frau. Die Türe öffnet sich und die Nachbarin erkennt mich sofort. Ich habe Angst, dass sie mich laut begrüßt, doch sie bleibt stumm, winkt mich in ihre Wohnung hinein und schließt die Türe. Jetzt wird mir klar, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss.
Was war da passiert?
Mein Bruder ist abgeholt worden. Die Gestapo kam und klingelte und wollte uns alle verhaften. Da meine Mutti nicht zu Hause war und ich auch nicht, denn ich war noch nach der Arbeit zu einem Arzt gegangen. Ich habe Nachtschicht gearbeitet, bei den Deuterwerken, zu einem Arzt gegangen, um mich krank schreiben zu lassen, damit man mich in der Fabrik nicht gleich am Abend vermisst. Als ich auf dem Weg war, sah ich diesen Mann vor mir gehen. Als ich bei diesen Leuten geklingelt habe, hat sie mir erzählt, dass meine Mutter auch nicht da war. Und als es furchtbar laut im Treppenhaus wurde, aufmachen, aufmachen, ist sie ans Fenster gegangen und hat da gesehen, dass man meinen Bruder und die Frau Meißner, bei der wir gewohnt haben. Frau Meißner hat man mitgenommen, meinen Bruder. Als meine Mutter eine knappe Stunde später nach Hause kam und unsere Tür versiegelt gefunden hat, da sagte meine Mutter, ich gehe zu Nachbarn, zwei Häuser, drei Häuser weiter, die wir kennen, und da werde ich meine Tochter erwarten. Als ich dann von dort weggegangen bin, bin ich zwei Stunden später zu den Nachbarn gegangen und habe erwartet, meine Mutter zu sehen und dort zu finden. Und da wurde mir eine Nachricht gegeben, die meine Mutter mir hinterlassen hat. Ich gehe mit meinem Sohn, ich habe mich entschlossen, zur Polizei zu gehen. Ich gehe mit meinem Sohn, wo immer das sein mag. Ja. Sagen Sie meiner Tochter, wenn Sie sie sehen, sie soll versuchen, ihr Leben zu machen. Diese Worte hinterließ mir meine Mutter und ihre Handtasche. In der Handtasche war nichts anderes drin als ein Notizbuch und eine Kette aus Bernstein. Und diese Kette und dieses Notizbuch hat es mit mir überlebt und ist in meinem Besitz und etwas, was ich greifen kann. Das Einzige, was ich habe von zu Hause, von meiner Mutter.
Ihre Mutter hat gesagt, versuche dein Leben zu machen. Das ist dieser Satz, der auch ihrer Autobiografie den Titel gegeben hat. Als Sie jetzt da standen mit der Kette und dem Adressbuch und diesem Satz, die Mutter war fort, der Bruder war fort, fühlten Sie sich nicht im Stich gelassen in dieser Situation?
Ganz zuerst vielleicht ja. Ich meine, ich habe sehr an meiner Mutter gehangen, aber ich wusste ganz genau, dass mein Bruder meiner Mutter sehr, sehr nah war. Ich habe durch die Jahre meine Mutter unbedingt verstehen können, gelernt, sie zu verstehen. Natürlich, sie hat mich verlassen oder sie ist mit dem Bruder gegangen. Sie hatte ja gehofft, dass sie dem Bruder beistehen kann. Versuche, dein Leben zu machen. Versuche, dich zu retten. Versuche, irgendwas zu tun. Ich könnte mir doch vorstellen, dass meine Mutter mich als stark genug angesehen hat, gekannt hat, um zu denken, dass ich das vielleicht machen kann.
Das stimmt ja auch. Sie haben ja gleich am nächsten Tag etwas absolut Kluges gemacht. Sie sind zum Friseur gegangen. Was wollten Sie beim Friseur?
Das Gefühl, anders auszusehen, war für mich im Moment ein Punkt. Was kann ich tun, um nicht mehr Margot Bentheim zu sein?
Sie haben Ihre Haare gefärbt.
Ich habe meine Haare färben lassen. Anders auszusehen ist natürlich wesentlich. Ich habe viele Monate später ein Kreuz getragen und durch einen meiner Helfer ist es mir gelungen, meine Nase operieren zu lassen. Das muss wohl so gegangen sein, dass ich diesem Helfer gesagt habe, dass ich mich unsicher fühle auf der Straße. Meine Nase war absolut keine Hakennase oder Krumm oder sonst was. Aber um anders auszusehen, so habe ich es mir vorgestellt, um die Sicherheit zu bekommen. Man hat doch nach jedem Strohhalm gegriffen, irgendetwas zu tun, um sich zu helfen. Und er hat das arrangiert. Ich hatte ja kein Geld.
Es ist ja auffallend, wie umsichtig Sie gehandelt haben. Sie lassen sich die Haare färben. Sie sind später im Untergrund und als die Gestapo in der Wohnung klingelt, springen Sie aus dem Fenster. Sie haben sich die Nase operieren lassen. Sie haben dauernd kluge Überlebensdinge getan.
Ich war vielleicht sogar als junges Mädchen ein bisschen draufgängerisch. Möglich. Ich kann es nicht beurteilen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass meine Mutter gehofft und gebetet hat, ich will ihr eine Chance geben.
Wir reden jetzt über Ihre Zeit im Untergrund. Nachdem Ihre Mutter und Ihr Bruder nicht mehr da waren, sind Sie alleine in den Untergrund gegangen und blieben dort 15 Monate. Sie haben bei ganz unterschiedlichen Menschen gelebt, immer auf dem Sprung, immer wieder eine neue Bleibe. Sie konnten nie wissen, bleibe ich da eine Woche oder einen Tag? Wer sind die Leute? Wie sind sie? Wichtig war leichtes Gepäck, haben andere, die im Untergrund gelebt haben, gesagt. Was hatten Sie in Ihrer Tasche?
Ganz wenig. Etwas Unterwäsche, ein paar Strümpfe, zwei Paar Schuhe, wenige Kleider, einen Wintermantel, ein Kostüm. Ich sehe das Kostüm vor mir, sehr hübsch, grau, mit einem Überkaro in Rot.
Und die Bernsteinkette hatten Sie mit und das Adressbuch Ihrer Mutter. Hat Ihnen dieses Adressbuch Ihrer Mutter geholfen eigentlich? Konnten Sie damit was anfangen?
Nein, gar nichts, gar nichts. Es waren Adressen aus Amerika von Freunden und auch von anderen Ländern. Es war die Adresse meiner Tante in Brasilien, der Schwester meiner Mutter, die einzige, die ausgewandert ist und es überlebt hat. Nein, es hat mir nicht geholfen in dem Sinne, dass ich damit mir was tun konnte.
15 Monate im Untergrund. Sie beschreiben das in Ihrem Buch sehr plastisch. Sie schliefen auf Sofas und auf Sesseln, auf Autos sitzen, mit einem Hund auf dem Arm oder einer Katze auf dem Arm. Es gab eine Helferin, die wollte sozusagen sexuelle Dienstleistungen dafür. In einer Wohnung gab es unendlich viele Wanzen. Die Wohnung war total verdreckt und verwanzt. Sie waren immer auf dem Sprung. Die Menschen waren sehr unterschiedlich, die Sie da beschreiben. Warum haben die Menschen geholfen?
Diese Menschen waren erstens total gegen die Regierung von Adolf Hitler. Diese Menschen haben genau gemerkt, was seine Absichten sind. Die sind mit offenen Augen durch den Tag gegangen. Die haben auch in der Zeitung zwischen den Zeilen gelesen. Viele von ihnen haben auch das englische Radio gehört. Viele von ihnen wussten eben und haben das, was uns schon ganz offiziell passiert ist, nämlich die Kristallnacht, die Geschäfte zerschlagen, uns aus den Wohnungen geholt, die Transporte, Menschen weggeschickt, wo ja schon kein Mensch mehr zurückgekommen ist. Also sie haben ja was gewusst, auch wenn sie nicht gewusst hätten. Zu der Zeit, dass es Gasöfen gibt, haben sie doch bereits gewusst, dass etwas getan wird, was nicht richtig ist. Und das hat sie bewegt, uns zu helfen. Diese Menschen waren human,
menschlich.
Total.
War es nicht trotzdem manchmal anstrengend, bei Leuten zu leben, die man vielleicht gar nicht mochte? Man musste immer dankbar sein. War das nicht schwer?
Bei dieser einen Dame, die etwas gewollt hat, ich war ihr nicht böse. Sie hat etwas erhofft vielleicht, sie hat mich ja sicher sehr nett gefunden, denn sonst hätte sie es, wenn ich mich erinnere, eine sehr nett aussehende Dame gewesen.
Vielleicht war sie verliebt, kann ja sein.
Das ist absolut möglich. Man ist sich über die Gefühle seiner Helfer auch nicht immer bewusst gewesen. Ich muss sagen, dass ich jedem dankbar war. Was immer war, sie waren immer gut zu mir. Sie haben immer versucht, mich zu verstecken, mir ein Bett zu geben, ihr Essen mit mir zu teilen. Das weiß Gott nicht großartig war, auf die Marken. Und ich nehme an, sie haben Helfer gehabt. Man brauchte nicht mit den Menschen politisch oder über Bücher oder Musik zu sprechen. Das war uns zu dieser Zeit eigentlich nicht gegeben. Man hat gekämpft zum Überleben und diese Menschen auch. Denn es war ja auch gefährlich, was sie gemacht haben.
Das heißt, eigentlich gab es nicht enge Kontakte. Bis auf eine Ausnahme, nämlich, die erwähnen Sie auch ausdrücklich, Gretchen Campler und ihre Tante Irmgard. Da war das anders, das war ein engerer Kontakt.
Gretchen war mein Alter, 2 Jahre jünger. Sie war wie eine Freundin zu mir. Wir haben Dinge gemacht, die normale junge Mädchen vielleicht tun. Es war eine Bindung zwischen uns, eine menschliche Bindung.
Es gibt im Buch auch viele Fotos. Es gibt ein Foto, wo man sie sieht auf dem Kurfürstendamm, nämlich Gretchen Campler und ihre Tante Irmgard und sie. Da schlendern und flanieren sie auf dem Kurfürstendamm, als ob nichts wäre. Das ist ein paar Monate vor der Situation, die sie dann erleben und wo es dann zu Ende war. Und ich würde Sie bitten, das jetzt auch vorzulesen. Also Sie drei sind auf dem Kurfürstendamm und dann passiert das Unausweichliche.
Wir haben fast das Ende der Joachimsthaler Straße erreicht, als uns zwei junge Männer entgegenkommen. Sie gehen langsam und machen keine Anstalten auszuweichen. Einer von ihnen ist mir gleich aufgefallen, weil er so gut aussieht. Dunkel, groß, mit schwarzen, lebendigen Augen. Ich kann nicht anders, ich muss ihn ansehen. In diesem Moment bleiben die beiden Männer direkt vor uns stehen und verstellen uns den Weg. Ihre Papiere bitte, sagt der Gutaussehende. Sie wirken nicht wie Gestapo-Beamte, aber sie verhalten sich ganz professionell, lassen uns nicht aus den Augen, während sie darauf warten, dass wir unsere Ausweise hervorholen. Zuerst konzentrieren sie sich auf Hugos Bruder. Der kramt lange in seiner Aktentasche. Die beiden Männer beobachten ihn. Was soll ich tun? Weglaufen? Dies wäre der richtige Moment. Die Männer sind abgelenkt, beachten mich nicht, sprechen mit Hugos Bruder, der noch immer in seiner Tasche wühlt. Ich zögere. Und dann ist die Chance vertan. Hugos Bruder findet die nötigen Papiere und zeigt sie vor. Die beiden Männer begutachten sie misstrauisch. Als sie fertig sind, wenden sie sich Irmgard und Gretchen zu. Auch sie können sich ausweisen. Dann bin ich an der Reihe. Ich ziehe meinen Postausweis aus der Tasche, ein lächerlich kleines Papierrechteck ohne Foto. Ich habe ihn vor einiger Zeit mit Hilfe der Geburtsurkunde anfertigen lassen, die mir die beiden Schwestern gegeben haben. Die Männer würdigen den Postausweis keines Blickes. Wir müssen sie mit zur Wache nehmen, sagt der Dunkle, zur Überprüfung. Dann wendet er sich wieder Camplers zu. Eine Freundin von ihnen? Irmgard schüttelt den Kopf. Wir haben uns gerade erst kennengelernt, sagt sie im Bunker am Zoo. Wir sind nur ein Stück miteinander gegangen. Sind sie fertig? Dann auf Wiedersehen. Als sie das sagte, zieht sie mir kurz und fest in die Augen. Dann gehen sie weiter, alle drei. Ich schaue ihnen nicht nach. Jedes Zeichen, das wir uns kennen, kann sie gefährden. Campleers biegen um die Straßenecke. Ich folge den beiden Männern. Wir gehen einfach auseinander, ohne Abschied. Noch auf dem Weg zur Wache entschließe ich mich, die Wahrheit zu sagen. Ich bin jüdisch, sage ich.
Ich bin jüdisch, Sie müssten es ja nicht sagen. Warum haben Sie in dem Moment gesagt, ich bin jüdisch?
Ganz wissentlich, was geschehen wäre, wenn ich mit ihnen zur Polizei gegangen wäre. Es wäre ein Verhör gekommen, ich hätte Campleers angeben müssen. Das wollte ich auf alle Fälle vermeiden. Ich wollte meine Helfer nicht in dieses Bild mit hereinbringen, in dem ich zur Polizei gehe. Ich hatte gehofft, wenn man mich in das Lager, Auffangslager bringt, wird man nicht weiter fragen. Ich hätte es nicht sehen können, Campleers zu schaden.
Sie sagen selber ein paar Zeilen später, Sie waren fast erleichtert, dass jetzt dieses Versteckspielen und dieses sich verstecken müssen vorbei war.
Es war zum Teil eben sehr, sehr schwer geworden. Die Fliegerangriffe waren sehr, sehr häufig, täglich. Ich wusste, jetzt teile ich das Schicksal meiner Mutter und meines Bruders, was ich ja nicht gewusst habe, was ihr Schicksal ist.
Sie kamen dann ins Auffanglager und schließlich nach Theresienstadt. Theresienstadt war sozusagen das Vorzeigeghetto der Nationalsozialisten. Es war kein Vernichtungslager. Es hieß mal, dass die gesamte europäische Kulturelite in Theresienstadt war. Dort wurde eine Kinderoper Brundibar aufgeführt. Leo Beck war da. Es gab eine riesige Bibliothek. Was haben Sie, als Sie im Juni 44, das war ja relativ spät, als Sie im Juni 44 dorthin kamen, was haben Sie davon noch mitbekommen?
Die abendlichen Lesungen, die zum Teil Leo Beck inszeniert hat, sind mir nicht mehr zu Ohren gekommen. Ob sie noch bestanden haben, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Es war inzwischen mehrere Jahre vergangen, dass, wenn Menschen noch immer da waren, waren sie nicht mehr fähig, etwas anderes zu tun, als aufzustehen und zu hoffen, dass sie abends sich auf ihre Pritsche legen können. Das Essen war nicht so, dass man davon verhungert ist direkt, aber es war auch nicht genug zum Leben. Ja, die Menschen sind verhungert, besonders die alten Leute. Meine Großmutter ist 42 mit ihrem Sohn und ihrer Tochter nach Theresienstadt gekommen, meiner Tante und meinem Onkel. Meine Großmutter ist nach einigen Wochen gestorben. Eine 83-jährige Frau konnte nicht nachts rausgehen, um auf die Latrine zu gehen, sich am Brunnen zu waschen. Es war wahnsinnig primitiv. Von schwarzem Wasser, was Kaffee sein sollte, und drei Kartoffeln, die meistens blau waren, erfroren, und einem Klecks Mehlpampe drauf, kein Fleisch, kein Gemüse, nichts, nichts, nichts. Alle drei Tage ein Stückchen Brot, ein kleines Scheibchen Margarine, ein Tütchen Zucker. Davon kann man an und für sich nicht leben. Sie kamen mit netten Kleidern nach Theresienstadt und dann wurden sie von ihrem Mann getrennt und haben in zweistöckigen Betten schlafen müssen, mit Matratzen aus Stroh. Ja, für alte Leute, die immer gedacht und gehofft haben, in ihrem Alter wären sie geehrt und von ihren Kindern verpflegt und geachtet sein, sind durch die Straßen gegangen, ohne dass sie noch was gesehen haben. Sie haben gebettelt und es war ganz, ganz schrecklich.
Theresienstadt war ja auch verknüpft mit Auschwitz. Ab September 1944 gingen die Transporte nach Auschwitz. Und dann im April 1945 kamen die ganzen Menschen aus Auschwitz in Theresienstadt an. Auch das beschreiben sie in ihrem Buch. Sie sagen an einer Stelle, da hatte ich dann keine Hoffnung mehr, als Sie diese Menschen gesehen haben, die aus Auschwitz kamen.
Welche Hoffnung konnte ich haben, über 2 Jahre später, dass meine Mutter und mein Bruder das durchgehalten haben? Dass man die Menschen, die angekommen sind, sofort aussortiert hat und die etwas Älteren und Alten und kleine Kinder und Menschen, denen man angesehen hat, dass sie nicht arbeiten können, sofort ins Gas geschickt hat. Das waren die Momente auch, die uns die Befreiung problematisch gemacht haben. Was jetzt? Wir haben ja nichts. Da ist ja niemand. Warum ich?
Sie sagen auch, wir hatten es nicht eilig, aus diesem Lager, also aus Theresienstadt wegzukommen.
Wir hatten ein Bett dort. Es war eine sehr hoffnungslose, bis mein Mann mich dann gefragt hat, also mein späterer Mann, ob ich mir vorstellen könnte, ein Leben mit ihm aufzubauen. dass ich das Gefühl hatte, ich habe jemanden, an den ich mich halten kann.
Adolf Friedländer, Sie haben ihn getroffen in Theresienstadt. Sie kannten ihn aus dem Kulturbund in Berlin und sagen eigentlich, also so richtig verliebt war ich eigentlich nicht. Aber als er Sie fragt, ob Sie seine Frau werden wollen, sagen Sie ja.
Ja, natürlich. Das gemeinsame Erleben, die Befreiung, was wir hatten in Theresienstadt, wenn man nämlich nicht weggeschickt wurde, denn Theresienstadt war ja das Durchgangslager, dass man also dort doch die Möglichkeit hatte, es zu überleben und jetzt versuch, dein Leben zu machen.
Und Ihre Hochzeit, Sie haben Ihre Hochzeit in Theresienstadt gemacht.
Mein Mann fand, wir möchten aus dem Lager als Eheleute rausgehen, um die Möglichkeit zu haben, zusammen zu wohnen, bis wir vielleicht auswandern können. Rabbiner Neuhaus war der letzte Rabbiner, der noch in Theresienstadt war. Und bevor er weggegangen ist aus Theresienstadt, haben wir ihn gefragt, ob er uns trauen könnte in einer jüdischen Trauung. Das war ja sehr einfach. Er hatte den Talis, den Gebetschal, den vier Freunde meines Mannes über uns gehalten hat. Wir haben eine Flasche Cognac von dem einen Freund bekommen, die er befreit hat, so hat man das genannt, wenn man aus dem Lager rausgegangen ist und sich was genommen hat, was da gelegen hat oder auch sich genommen hat. Ja, wir haben es befreit. Es kam uns zu. Wir hatten wenig moralische Gefühle. So war es trotzdem. Und diese Flasche Cognac hatten wir also, um einen Toast zu trinken. Wir hatten kein Glas. Jüdische Menschen sollen, nachdem sie traut werden, auf ein Glas treten. Wir hatten eine Tasse. Und ich habe immer noch das Stückchen Tasse, was abgefallen ist. Mein Mann war damals ja schon in der Küche, Küchenchef, Küchenausgabechef. Damals hatte man ja schon alles. Die Russen haben uns ja alles gebracht. Also die Küche hat eine wunderbare Torte gebacken. Freunde sind gekommen. Ich habe wunderbare Gedichte bekommen und Briefe. Und das war die Hochzeit.
Mhm. Frau Friedländer, wir wollen im letzten Teil vor allem sprechen über das, was Sie Ihre Mission nennen, also Ihre Gespräche, Ihre Begegnungen mit Jugendlichen in Schulklassen oder auch sonst. Und ich würde Sie bitten, am Anfang noch einen kleinen Auszug aus Ihrem Buch zu lesen. Einen Auszug, den Sie auch in Schulklassen lesen, einen sehr berührenden und traurigen. Es geht um die Situation, wie Sie vom Schicksal Ihrer Mutter erfahren haben, wie Ihre Mutter die letzten Tage erlebt hat.
Während des Transports gelang es meiner Mutter, zwei Postkarten aus dem Zug zu werfen. Eine war an Erwin und Hilde im Polizeilager in Bistrei adressiert. »Wir kommen in eure Gegend. Bitte helft uns«, schrieb meine Mutter. Auch die andere, drei, hatten unterzeichnet, Ralf, Anni und ihr Mann. Die andere Postkarte war an meine christliche Tante Anna gerichtet. Irgendjemand muss diese Karten gefunden und zur Post gebracht haben, denn beide erreichten frankiert und abgestempelt nach einiger Zeit ihr Ziel. Auch Tante Anna hatte diese Karte bekommen, das erfuhr ich viele Jahre später von ihrer Tochter Marion. Die verzweifelten Hilferufe nützten nichts. Meine Mutter bekam in Auschwitz nicht einmal eine Häftlingsnummer eintätowiert. Sie wurde gleich nach ihrer Ankunft in die Gaskammer geschickt. Ralf lebte noch etwa einen Monat. Sein Tod ist für den 24. Februar 1943 eingetragen. Wie unvorstellbar muss der Schmerz meiner Mutter und meines Bruders gewesen sein, als sie nur wenige Minuten nach ihrer Ankunft in Auschwitz auseinandergerissen wurden. Gab es noch eine letzte Umarmung, einen letzten Blick von Ferne? Wie viel Zeit blieb meiner Mutter für ihre letzten Gedanken? Haben sie beide gewusst, dass sie einander nie wiedersehen werden? Dass das Opfer der Mutter, mit ihrem Sohn zu gehen, umsonst war? Auch die Ungewissheit darüber, was aus mir geworden ist, muss für meine Mutter ein schrecklicher Schmerz gewesen sein. Ich war doch auch ihr Kind. Diese Gedanken kehren immer wieder, verlassen mich nie. Mein innerer Kampf mit dem Schuldgefühl als Überlebende und der Schmerz über das Schicksal meiner Familie, beides begleitet mich mein Leben lang und kostet mich viel Kraft.
Sie setzen sich immer wieder aus. Sie gehen in Schulklassen und lesen zum Beispiel diesen Text. Es kostet Sie viel Kraft. Wie schaffen Sie das?
Ich muss doch immer daran denken, was meinen Eltern und meinem Bruder passiert ist. Es wäre doch schlecht, wenn ich nicht die Kraft aufbringen würde, um etwas zu tun, im Andenken an sie. Ich bin doch hier, ich hab's überlebt. Was immer es ist, die Kraft muss ich finden, um das zu tun, um meine Mission zu erfüllen.
Ich habe eine solche Begegnung mit einer Schulklasse hier in Berlin vor kurzem auch erlebt, mit Ihnen, Fichtebergschule in Steglitz, dort waren Sie, Sie haben gelesen, auch diese Passage gelesen. Es war sehr heiß, es war der letzte Tag vor den Ferien und die Schüler waren hochkonzentriert und mucksmäuschenstill. Ist das immer so, wenn Sie Ihre Begegnungen haben, Ihre Lesungen haben?
Ja. Ja, ich habe bis zu 100 Schülern gesprochen. Es sind viele Zeitungsartikel darüber geschrieben worden, dass sich nicht nur die Lehrer, auch die Reporter darüber wundern, wie aufmerksam die Kinder sind. Ich erzähle ihnen ja auch viel und ich sage ihnen ja auch, dass ich hier bin, um ihnen die Hand zu reichen. Ich bin ja zurückgekommen, um mit ihnen zu sprechen, um ihnen zu sagen, dass ich sie nicht anklage, dass ich ihnen keine Schuld gebe für das, was war, aber dass ich auch von ihnen erwarte, dass sie diejenigen sind, die uns helfen werden, dass das nicht mehr passiert.
Es gibt Jugendliche, die solche Situationen nicht aushalten. Die fangen an zu provozieren, zu gähnen, zu zeigen, dass sie kein Interesse daran haben. Es gibt diejenigen, die es nicht wissen wollen. Haben Sie sowas schon mal erlebt?
Ja, es kommt vor. Ich versuche es zu ignorieren. Ich habe in Düsseldorf in einer Schule gesprochen und da waren zwei junge Burschen in der ersten Reihe, die sich immer angeeckt haben und so weiter. Und ich habe das dem Lehrer gesagt, der das ja auch gemerkt hat. Ich habe 2 Wochen später einen Entschuldigungsbrief bekommen von den Schülern. Das fand ich schon sehr gut und mutig und ich habe mich darüber gefreut.
Gibt es Fragen, die Ihnen zu weit gehen, wo Sie sagen, die beantworte ich nicht?
Ja, politische Fragen oder Fragen über Israel. Denn ich bin nicht hier, Politik zu treiben. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe in Amerika gelebt. Wenn ich nicht unbedingt mit amerikanischer Politik mich einverstanden war, kann ich schon überhaupt nicht beurteilen, was in Israel für Politik getrieben wird.
Sie tragen bei diesen Begegnungen die Bernsteinkette Ihrer Mutter. Ist die Ihnen etwas, was Sie behütet?
Ja, es ist, ja. Sie bedeutet mir sehr viel. Sie gibt mir die Hand meiner Mutter unbedingt.
Zu Hause ist da, wo das Herz ist. Das hat eine Frau gesagt, die selber auch in Berlin untergetaucht ist, nämlich Inge Deutschkron. Sie, Margot Friedländer, Sie sind jetzt Deutsche Staatsbürgerin, Sie sind amerikanische Staatsbürgerin. Zu Hause ist da, wo das Herz ist. Wo ist jetzt Ihr Zuhause?
Zu Hause sind meine vier Wände. Alles, was ich hier habe, habe ich von New York mitgebracht. Damit habe ich mit meinem Mann über 50 Jahre gelebt. Ich lebe weiterhin mit meinen Gefühlen, mit meinem Mann, mit den schönen Jahren. Meine Wurzeln waren mal hier. Also an und für sich könnte ich mich hier heimatlich fühlen. Das tue ich nicht. Dieses Gefühl, Heimat, das hat man uns irgendwie rausgerissen. Das ist nicht, kann man nicht mehr zurückkriegen. Aber zu Hause ist es auf jeden Fall. Ich bin ja Berlinerin schließlich. Nicht Deutsche, aber Berlinerin. Richtig mit Spreewasser getauft.
Herzlichen Dank, Frau Friedländer, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Magdalena Kemper war das im Gespräch mit der Zeitzeugin Margot Friedländer. Diese Sendung vom 31. Juli 2010 haben wir wiederholt anlässlich des ersten Todestages von Margot Friedländer am 9. Mai. Das erwähnte Buch hat Margot Friedländer gemeinsam mit Marlin Schwertfeger verfasst. Es heißt »Versuche dein Leben zu machen, als Jüdin versteckt in Berlin«. Es ist bei Rororo erschienen, hat 272 Seiten und kostet als Taschenbuch 13 Euro. Das E-Book kostet 5 Euro. Zum ersten Todestag ist im Kamper Verlag ein Buch mit Gesprächen mit Margot Friedländer erschienen. Der Titel »Ihr müsst Menschen sein«. Es hat 128 Seiten und kostet 22 Euro. Zum 7. Mai wird in Berlin der Vorplatz des Berliner Abgeordnetenhauses umbenannt, und zwar in Margot-Friedländer-Platz. Musik